Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und willkommen, liebe Hörerfreunde, zu der heutigen Sendung bei Radio Rumänien International. Ich bin Alex Terescu. Danke, dass Sie auch an diesem Dienstag auf unseren Frequenzen sind. Gleich im Anschluss hören Sie Nachrichten und die Beiträge zum aktuellen Tagesgeschehen. Außerdem im Programm die Kulturinterferenzen und noch viel mehr. Bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Orthodoxe und griechisch-katholische Christen feiern am Dienstag den heiligen Johannes den Täufer, den letzten Propheten des Alten Testaments. Fast 2 Millionen Rumänen feiern ihren Namenstag, so die Daten der rumänischen Direktion für Personenstandsregister. Am meisten gefeiert werden die Vornamen Ioan und Ionuț. Bei den Frauen sind es Ionela und Oana, die am meisten gefeiert werden. Ebenfalls am Dienstag feiern die Christen alten Stils die Geburt Jesu Christi. Die serbische und die lipowanische Gemeinschaft in Rumänien sowie die Orthodoxen in der Republik Moldau verbringen den ersten Weihnachtstag. Der Unterschied zu den anderen Christen besteht darin, dass sie sich an den julianischen Kalender halten, der um 13 Tage später ist. Im orthodoxen Christentum folgen die Mönchsgemeinschaft auf dem Berg Athos, die russische und serbische Kirche sowie die Orthodoxen in Israel dem alten Kalender und feiern heute Christus Geburt. Rumänien verfügt über genügend Erdgasreserven, um den Winter zu überstehen, sagte Energieminister Sebastian Burduja. Diese Aussage erfolgt vor dem Hintergrund von Presseberichten, wonach die Gasvorräte in der Europäischen Union in rasantem Tempo geleert werden. Herr Burduja wies darauf hin, dass die rumänischen Vorräte derzeit den Bedarf für die kalte Jahreszeit übersteigen. Er erklärte, dass immer noch 2000 Millionen Kubikmeter Gas eingelagert sind, während der Verbrauch im Durchschnitt 20 Millionen Kubikmeter pro Tag beträgt. Am Ende des Winters werden also noch 800 Millionen Kubikmeter eingelagert sein. In einem Internetposting erklärte Burduja außerdem, dass Rumänien im vergangenen Jahr zum größten Erdgasproduzenten in der Europäischen Union aufgestiegen sei und sich die nationale Produktion ab 2027 verdoppeln werde, wenn die Ausbeutung der Ressourcen im Schwarzen Meer im Rahmen des Projekts Neptun Deep beginnt. Über 2 Millionen Menschen besuchten den Weihnachtsmarkt von Craiova, der am Montag zu Ende ging. Wie das Rathaus der südwestrumänischen Stadt mitteilte, gab es bei der diesjährigen Winterausgabe mehrere Neuerungen, darunter den fliegenden Schlitten des Weihnachtsmanns, über 200 Millionen Lichter und die größte Fläche für einen Weihnachtsmarkt in Europa, 280.000 Quadratmeter. Die Organisatoren des Weihnachtsmarkts in Craiova gaben an, dass die Veranstaltung die höchste Anzahl an registrierten Stimmen aus anderen Ländern erhalten hat, mehr als 91.000. Die meisten Weihnachtsmärkte in Rumänien haben geschlossen, viele sogar schon vor Ende des letzten Jahres. Einige sind jedoch auch heute noch geöffnet, wie die in Brașov im Zentrum des Landes und die in der Hauptstadt Bukarest. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau kündigte am Montag seinen Rücktritt an, sagte aber, er werde im Amt bleiben, bis die von ihm geführte liberale Partei einen Nachfolger nominiert. Außerdem erklärte er, dass das Parlament in Ottawa, das am 27. Januar wieder zusammentreten sollte, bis zum 24. März ausgesetzt werden würde. Nachrichtenagenturen berichten, dass Trudeau seit mehreren Wochen unter starkem Druck der liberalen Abgeordneten steht, da Umfragen eine erdrutschartige Niederlage für die Partei bei den nächsten Wahlen im Oktober voraussagen. Trudeau wurde im November 2015 zum Premierminister ernannt und ist zweimal wiedergewählt worden. Doch seine Popularität begann vor 2 Jahren aufgrund des öffentlichen Ärgers über steigende Preise und Wohnungsnot zu sinken. Einem Projekt des Arbeitsministeriums zufolge könnten in diesem Jahr weiterhin 100.000 ausländische Arbeitnehmer in Rumänien arbeiten. Rumänische Unternehmen werden in der Lage sein, Arbeitskräfte von außerhalb der EU zu holen, um den Arbeitskräftemangel in Bereichen wie Baugewerbe, Post- und Kurierdiensten, Restaurants, Hotels, dem Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften und dem Straßengüterverkehr zu vermindern. Der nationale Arbeitskräftemangel ist eine Realität, erklärte die Exekutive in Bukarest. Die Regierungen sehen in der legalen Einwanderung eine Lösung zum Ausgleich des Arbeitskräftemangels und zur Förderung des Wirtschaftswachstums. Ein solcher Ansatz erfordert jedoch eine wirksame Steuerung der Zuwanderung, da ausländische Arbeitskräfte Rumänen ersetzen, die sich entschieden haben, auf dem Arbeitsmarkt ins Ausland zu gehen. Die meisten ausländischen Arbeitskräfte kommen aus Nepal, Sri Lanka, Indien und Bangladesch. Das waren die Meldungen.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Die rumänische Revolution von 1848 war Teil der Europäischen Revolution desselben Jahres und Ausdruck des Prozesses der Behauptung der rumänischen Nation und des nationalen Bewusstseins. Die Leibeigenschaft in den rumänischen Ländern bestand während des ganzen Zeitraums der Existenz der rumänischen Fürstentümer. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Ion Puican. Am Mikrofon begrüße ich Adina Olaru. Leibeigenschaft ist ein Status der Knechtschaft, der mit Leibeigenschaft und Sklaverei Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede aufweist. Für die Roma war die Sklaverei die vorherrschende Situation. Sie waren Eigentum ihres Herrn, der das Recht hatte, über sie wie über jedes andere Eigentum zu verfügen, sowie das Recht auf Entschädigung, wenn sie ihres Eigentums beraubt wurden. Im Strafgesetzbuch der Walachei von 1818 hieß es, ich zitiere, alle Zigeuner sind geborene Sklaven und Zigeuner ohne Herrn sind Eigentum des Staates. Zitat zu Ende. Der Ursprung der ersten Roma als Indianer ist dank ihrer Sprachen bekannt, nicht aber der Ursprung der Versklavung der Roma im rumänischen Fürstentum. Das Nationalmuseum für rumänische Geschichte, kurz NER, verfügt über Dokumente, die die Befreiung der Roma aus der Sklaverei belegen. Eines der wichtigsten Dokumente ist die Urkunde über die Befreiung von der Sklaverei im Namen von Matei Oprea. Wir sprachen mit Andrea Stefan, Museografin im Geschichtsmuseum, über das Dokument und seine Bedeutung im historischen Kontext der damaligen Zeit. Die Urkunde über die Befreiung von der Leibeigenschaft im Namen von Matei Oprea ist ein Dokument in den Sammlungen des Nationalmuseums für rumänische Geschichte, das von einer Episode in einem längeren historischen Prozess zeugt, der die rumänischen Fürstentümer, die Walachei und die Moldau im 19. Jahrhundert betraf und sich zwischen dem 4. und 5. Jahrzehnt abspielte. Es geht um die Reformen, die zur Befreiung der rumänischen Leibeigenen führten. Die Versklavung der Roma-Bevölkerung in den beiden Fürstentümern ist ein Phänomen, das bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts das wichtigste und akuteste soziale Problem darstellte, das die beiden Fürstentümer zu lösen hatten. Andrea Stefan erzählt uns vom revolutionären Geist des Jahres 1848, der von der europäischen Politik und Kultur jener Zeit beeinflusst war, und zitiert die Passage über die Befreiung aus dem Programm, das im Juni 1848 von der revolutionären Bewegung in der Walachei verabschiedet wurde, der Proklamation von Islas.
Eliberarea robilor figurează deja în documentul prin care aceștia își fac cunoscut programul.
Die Befreiung der Leibeigenen kommt bereits in dem Dokument vor, in dem sie ihr Programm bekannt machten, nämlich in der Proklamation von Islas, die am 21. Juni veröffentlicht wurde. Die Formulierung spiegelt die tiefe Scham wider, die diese jungen, im Westen ausgebildeten Intellektuellen, die Erben der Werte der Aufklärung, bei dem Gedanken empfanden, dass eine so veraltete und vor allem völlig unmenschliche soziale Praxis in ihrem Land aufrechterhalten wurde. Ich zitiere daher eine Passage aus dem Text der Islas-Proklamation. Das rumänische Volk verzichtet auf die Unmenschlichkeit und Schande der Sklavenhaltung und erklärt die Freiheit der Zigeuner zur Freiheit von Privatpersonen. Zitat zu Ende. Andrea Stefan gibt uns weitere Details sowohl über die Haltung und die Bemühungen der Revolutionäre von 1848 als auch über die damalige Verantwortung der Kommission für die Befreiung der Sklaven.
Trebuie însă să ținem cont, pe de o parte, de presiunea care plana asupra lor.
Wir müssen jedoch einerseits den Druck berücksichtigen, der auf ihnen lastete, und die Notwendigkeit, in den Augen der Bevölkerung so annehmbar und daher gemäßigt wie möglich zu erscheinen. Andererseits muss man bedenken, dass diese jungen Leute, die in Frankreich ausgebildet wurden, alle aus der sozialen Elite stammten, der sozialen Elite, die oft Grundbesitzer waren und ein beträchtliches Einkommen aus der kostenlosen Arbeit der Leibeigenen bezogen. Nur 5 Tage nach der Proklamation von Islas, am 26. Juni, wurde das Gremium geschaffen, mit dem diese wichtige Sozialreform umgesetzt werden sollte, die Kommission für die Befreiung der Leibeigenen. Diese Kommission hatte 2 Aufgaben: die Ausstellung von Befreiungsurkunden und die Ausstellung von Entschädigungsscheinen. Andrea Stefan gibt uns folgende Details über die Urkunde zur Befreiung von der Leibeigenschaft im Namen von Oblea Matei.
Este un formular tipizat.
Es handelt sich um ein maschinengeschriebenes Formular, gedruckt im Übergangsalphabet, das heißt geschrieben in einer Mischung aus kyrillischen und lateinischen Buchstaben. In diesem Fall ist es die Urkunde Nummer 19276. Matei Oprea war 10 Jahre alt, als er die Urkunde erhielt. Er befand sich im Besitz von Ion Ghica. Ion Ghica war auch ein Teilnehmer der Revolution von 1848 und ein Kämpfer für die Befreiung der Leibeigenen. Andrea Stefan vermittelt uns auch einen Überblick über den Moment von 1848 aus der Perspektive der Befreiung von der Sklaverei in den rumänischen Fürstentümern.
Momentul 1848 este un pas înapoi în cadrul procesului de emancipare al romilor.
Der Moment von 1848 ist ein Rückschritt im Prozess der Emanzipation der Roma. Die von der provisorischen Regierung verabschiedeten Gesetze sind vergänglich und verlieren ihre Gültigkeit, wenn die Regierung selbst ihre Tätigkeit einstellt. Schließlich teilte Andrea Stefan einige Ansichten über die Auswirkungen dieser Gesetze von 1848 bis heute.
Felul în care robia a afectat comunitatea Roma este unul extrem de complex, profund.
Die Art und Weise, wie sich die Sklaverei auf die Roma-Gemeinschaft ausgewirkt hat, ist äußerst komplex und tiefgreifend, mit kurzfristigen Auswirkungen, die unmittelbar nach der Befreiung zu spüren waren. Aber sie hatte auch lang anhaltende Auswirkungen, die wir sicherlich zur Zeit der sehr hohen Spannungen des Zweiten Weltkriegs, zur Zeit des Holocausts an der Roma-Gemeinschaft gespürt haben und die in der Tendenz der Marginalisierung der Roma-Gemeinschaft zu spüren sind, die noch heute in der Gemeinschaft vorhanden ist.
Sie hören Radio Rumänien International.
Sie hören weiterhin Radio Rumänien International. Zu den touristischen Attraktionen im Landkreis Gorj gehört auch der Bergort Rynka. Im Sommer wird die Region von Wanderern besucht, die die Parâng- und Căpățâni-Berge erkunden, oder von Touristen, die spektakuläre Ausblicke entlang der höchstgelegenen Straße Rumäniens, der Transalpina, genießen möchten. Im Winter jedoch verwandelt sich Rinca in ein Paradies für Wintersportler. Die Anreise erfolgt relativ unkompliziert. Von der Gemeinde Novac aus erreicht man nach etwa 20 Kilometern auf einer Straße mit weiten, aber zum Teil auch engeren Kurven den Ort mit seinen vielen Pensionen und Hotels. Informationen über das Wintersportangebot gibt uns Nico Mitroiu mit, der sowohl in den Tourismus als auch in die Entwicklung des Skigebiets investiert hat. Hinzugekommen sind im Winterferienort Rinca brandneue Pisten, die wir dieses Jahr gebaut haben, und eine neue Seilbahnanlage. Das Skigebiet wurde um 2 Kilometer erweitert und umfasst nun insgesamt 7 Kilometer von miteinander verbundenen Pisten, die von 5 Seilbahnanlagen, 3 Sesselliften und 2 Schleppliften bedient werden. Es gibt Anfängerpisten, Übungshänge mit leichtem bis mittlerem Schwierigkeitsgrad sowie anspruchsvollere Pisten am Berg Popușa. Die eine ist 1 Kilometer lang, die andere 1,5 Kilometer. Am Popușa-Gipfel, der mit dem Sessellift erreichbar ist, bietet sich eine atemberaubende Aussicht auf Rinca und die umliegenden Berge. Für Anfänger stehen in Rinca autorisierte Skilehrer zur Verfügung, die vor allem Kindern in nur 2 bis 3 Tagen die Grundlagen dieses Sports beibringen, um leichte Pisten sicher zu meistern. Viele Hoteliers bieten spezielle Winterprogramme an, darunter Kinder- und Familiencamps. Mit Weihnachten und Silvester nähert sich die Hochsaison in Rinca und die Gastgeber stellen sich auf die typische Winterurlaubsstimmung ein, sagt Nicu Mitroiu. Wir setzen bei den Vorbereitungen auf Tradition, denn wir wissen, dass Rumänen ihre Winterfeste gerne in einer heimischen Atmosphäre feiern. Deshalb empfangen wir sie wie zu Hause, mit traditionellen Gerichten und den üblichen Bräuchen der Winterferien. An Weihnachten beginnen wir am 21. Dezember schon mit dem traditionellen Schlachtfest, dem Ignat, gefolgt von Weihnachtsliedern, traditionellen Speisen und Glühwein. Natürlich gibt es auch jede Menge Spaß auf den Pisten und in den Après-Ski-Bars. An Silvester ist die Stimmung besonders festlich, mit Feuerwerk und für die Mutigeren unter den Touristen sogar einer nächtlichen Abfahrt auf Skiern, erzählt Nicu Mitroiu weiter. Da das Skigebiet Rinca auf über 1000 Meter Höhe liegt, ist die Wintersportsaison besonders lang. Wenn die Temperaturen es erlauben und die Schneedecke auf den Pisten erhalten bleibt, kann die Saison bis weit in den April dauern. In der Vergangenheit wurde in Rinca sogar der Ski Cup zum 1. Mai ausgetragen.
M-ai convins într-un final. Poate între noi e un ocean. Cine ești? Mă întreb repetat. Uneori mă întreb confuz. Îmi întorci doar un zâmbet forțat. Parcă nu mă mai auzi. E o linie subțire între război și iubire. Poate că ne stă o fire. Azi ne certăm, iar mâine ne împăcăm din nou. E o linie subțire între război și iubire. Poate că ne stă o fire. Azi ne certăm, mâine ne împăcăm din nou. Din nou. Prea departe de început apare tot ce amândoi n-am vrut.
cum să fim atât de jos, când peste lumea asta întreagă puteam. Doar iubirea contează în viața asta, iar tu ești tot ce am. E o linie subțire între război și iubire. Poate că ne stă o fire. Azi ne certăm, iar mâine ne împăcăm din nou. E o linie subțire între război și iubire. Poate că ne stă o fire. Azi ne certăm, mâine ne împăcăm din nou. Din nou.
Come. 2024 ist Rumänien in die Weltspitze der Sportnationen zurückgekehrt. Bei den Olympischen Spielen in Paris belegte die Delegation der Tricolori den 23. Platz des Medaillenspiegels. Eine deutliche Verbesserung gegenüber Tokio vor 3 Jahren, als sie den 46. Platz erreicht hatte. Weitere Einzelheiten im zweiten Teil unseres Sportrückblicks 2024. Ich heiße Alex Terescu, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ende Juli begannen die Olympischen Spiele in Paris mit einer grandiosen, aber auch umstrittenen Eröffnungszeremonie. Die Gründe für die Kritik hatten weniger mit dem Sport zu tun. Die ersten Medaillen für Rumänien sicherte sich Schwimmer David Popovic. Gold über 200 Meter Freistil und Bronze über 100 Meter Freistil. Die Erfolge der Ruderer ließen nicht lange auf sich warten. Andrei Corner und Marianne Enache gewannen Gold im Doppelzweier der Männer, während Simona Radic und Ankuza Bodnar Silber im Doppelzweier der Frauen holten. 2 weitere Silbermedaillen folgten, Joanna Vrânceanu und Roxana Angel im Zweier ohne Steuerfrau, sowie Janina van Groningen und Jonella Kosmiuk im Zweier der Leichtgewichtsklasse. Am letzten Wettkampftag der Ruderer sicherte sich der Achter der Frauen den 3. olympischen Titel. Die Gewichtheberin Mihaela Cambei gewann anschließend Silber in der 49 Kilogramm Kategorie. Die Turnerin Anna Maria Barbosu sicherte sich Bronze am Boden nach einer Entscheidung des Sportschiedsgerichts in Lausanne. Damit war der Medaillensatz für die Tricolori komplett. Nach den Olympischen Spielen rückte der Fußball mit den europäischen Vereinswettbewerben wieder in den Mittelpunkt des Interesses der Sportfans. Alle 4 rumänischen Vertreter mussten in der Qualifikation antreten. Der FCSB Bukarest in der Champions League, Corvinul Hunedoara in der Europa League, sowie der CFR Klausenburg und Universitatea Craiova in der Conference League. In der Champions League schaffte es der FCSB bis in die 3. Qualifikationsrunde, wo er gegen den tschechischen Verein Sparta Prag ausschied. Anschließend erreichte das Team die Playoffs der Europa League und besiegte den österreichischen Club LASK Linz. In der Gruppenphase der Europa League liegt der rumänische Meister nach 6 Spielen mit 3 Siegen, 2 Unentschieden und einer Niederlage auf Platz 10. Im Januar stehen noch 2 Spiele an, gegen Qarabag in Aserbaidschan und zu Hause gegen Manchester United. Corvinul Hunedoara scheiterte in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League an den Kroaten von Rijeka. In der Conference League erreichten sie die 3. Qualifikationsrunde, wo sie gegen Astana aus Kasachstan ausschieden. Im gleichen Wettbewerb hatte Universitatea Craiova die kürzeste Teilnahme, da sie bereits in der 2. Qualifikationsrunde gegen die slowenische Mannschaft aus Maribor ausschieden. Der CFR Klausenburg schaffte es bis in die Playoffs, verlor jedoch gegen Paphos aus Zypern. Im zweiten Teil des Jahres 2024 spielte die rumänische Fußballnationalmannschaft in der Nations League. Mit dem neuen Trainer Mircea Lucescu, der nach fast 40 Jahren wieder Nationaltrainer wurde, gewannen die Tricolori alle 6 Spiele in der zweiten Gruppe der Liga C, zu der auch Zypern, Litauen und der Kosovo gehörten. 5 dieser Spiele wurden auf dem Platz gewonnen. Die Partie gegen den Kosovo in Bukarest wurde von der UEFA mit 3:0 für Rumänien gewertet, nachdem die Gäste vor dem Schlusspfiff den Platz verlassen hatten. Rumänien gehörte zu den 4 besten Gruppensiegern der Nations League und sicherte sich somit einen Platz in den Playoffs für die Weltmeisterschaft 2026. Die Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen im Dezember brachte gute Nachrichten für die Tricolori. Die rumänische Nationalmannschaft wurde in die Gruppe H gelost, zusammen mit Österreich, Bosnien und Herzegowina, Zypern und San Marino. Das erste Spiel findet im März 2025 gegen Bosnien statt. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft. Die verbleibenden 4 Plätze in der Europazone werden unter den 12 Gruppenzweiten und den bestplatzierten Gruppensiegern der Nations League 2024-25 ausgespielt, die sich nicht über die Vorrunde qualifiziert haben. Die rumänische Handballnationalmannschaft der Damen hat im Dezember die Europameisterschaft auf einem enttäuschenden Platz 11 beendet. In der Vorrunde bezwang das Team in der Gruppe B Tschechien und Serbien nur knapp und unterlag Montenegro 25:27. Damit war Rumänien für die Hauptgruppen qualifiziert, wo sie sich jedoch für den Einzug ins Halbfinale keine Niederlage mehr leisten konnte. Die kalte Dusche kam aber bereits in der ersten Partie der Gruppe 1, eine deutliche Niederlage gegen Frankreich mit 25:30. Einziger Lichtblick war der 25:23 Sieg gegen Schweden im zweiten Spiel. Es folgten klare Niederlagen gegen Ungarn und Polen. Am Ende belegte Rumänien den 6. und letzten Platz der Hauptgruppe 1 und damit Platz 11 bei der Europameisterschaft, die in diesem Jahr in Ungarn, Österreich und der Schweiz ausgetragen wurde. Wir können unseren Rückblick nicht abschließen, ohne ein Wort über die großen Persönlichkeiten des rumänischen Sports zu verlieren, die uns 2024 leider verlassen haben. Am 20. Februar verstarb der Kajakfahrer Wassile Dyba, Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal. Am 27. Mai erlag der ehemalige Handballer Stefan Birtalan seinen Beschwerden. Er war zweifacher Weltmeister und Olympiamedaillengewinner. Am 29. August ging Mihaela Penisch von uns, Goldmedaillengewinnerin im Speerwurf bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio und Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko statt. Am 2. Dezember verstarb der ehemalige Fußballtorhüter Helmut Dukadam. Er wurde als der Held von Sevilla bekannt, nachdem er im Finale des Europapokals der Landesmeister 1986 4 Elfmeter pariert hatte. Dank der Leistung von Dukadam gewann Steaua Bukarest das Endspiel gegen den FC Barcelona mit 2:0 im Elfmeterschießen. Am 12. Dezember starb Dan Grecu, der erste rumänische Weltmeister im Turnen bei den Männern und Bronzemedaillengewinner bei den Sommerspielen in Montreal 1976. Meine Damen und Herren, Sie hörten den zweiten Teil unseres sportlichen Rückblicks auf das Jahr 2024.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter hören Sie im Programm von Radio Rumänien International klassische Musik. Am 28. Dezember 2023 jährte sich zum 120. Mal der Geburtstag des bedeutenden rumänischen Komponisten Nicolae Circulescu. Als Tribut wurden 2023 mehrere Veranstaltungen im Zusammenhang mit der besonderen Persönlichkeit des Musikers abgehalten. Die erste und wichtigste fand am 26. Dezember im Arcup-Saal in Bukarest statt, als in Anwesenheit zahlreicher Pressevertreter und Künstler das Doppelalbum Nicolae Circulescu Instrumental-Orchestrale Musik vorgestellt wurde. Die Hauptverantwortliche für die Produktion des Doppelalbums wie auch für andere Nicolae Circulescu gewidmete Veranstaltungen ist die Ehefrau des Meisters Marieta Bratu Circulescu Palagia, die eigens aus Paris angereist ist, wo sie seit vielen Jahren lebt. Mit der Veröffentlichung der Doppel-CD wurde auf Initiative der Schauspielerin Mirona Ionescu und des Geigers Valentin Albesteanu die erste digitale Bibliothek der rumänischen Unterhaltungsmusik der Zwischenkriegszeit eröffnet. Wir laden Sie ein, das Finale von Nicolae Circulescus musikalischem Moment für Klavier und Orchester zu hören, das vom Komponisten und dem Rundfunkkammerorchester unter der Leitung von Karol Litwin aufgeführt wird. Nicolae Circulescu wurde am 28. Dezember 1903 in Bukarest in einer Familie von hohem Rang geboren. Seine Mutter war eine ungarische Gräfin, geborene Banfi, sein Vater ein Nachkomme der italienischen Adelsfamilien der Fürsten von Colonna und der Grafen von Colesi. Er begann im Alter von 3 Jahren mit dem Klavierunterricht und seine ersten Kompositionen, die seiner Mutter gewidmet waren, erschienen nach 10 Jahren. Gegen den Willen seines Vaters, aber mit dem vollen Einverständnis seiner Mutter, absolvierte Circulescu das Wiener Konservatorium, wo er laut einer in einer großen Zeitung veröffentlichten Musikkritik als möglicher neuer Weltruhm des Klavierspiels angesehen wurde. Sein Vater war jedoch gegen eine mögliche Musikkarriere, so dass Nicolae Circulescu auch die Jurafakultät in Bukarest besuchte, die er 1930 mit einem Doktorat an der Sorbonne abschloss. Seine künstlerischen Interessen hatten ihn jedoch nicht verlassen, denn parallel zum Jurastudium besuchte er Kurse in Theaterkunst bei dem großen französischen Schauspieler Louis Jouvet. Sein offizielles Debüt als Komponist gab Nicolae Circulescu 1940. Dieser Erfolg eröffnete den musikalischen Weg eines inspirierten Komponisten, der unabhängig vom Genre sehr auf die Ausdruckskraft der melodischen Linie achtete. Weiter ein weiteres Beispiel, Lied der Sehnsucht mit dem talentierten Cellisten Serafim Antropov und Mariana Parnica am Klavier. Nicolae Circulescu komponierte nicht nur Unterhaltungsmusik, sondern auch komplexe Werke des Musiktheaters. Das am 26. Februar 2023 in Bukarest erschienene Doppelalbum versammelt erstmals 29 instrumental-orchestrale Werke aus dem Schaffen Nicolae Circulescus. Zum Schluss hören wir einen Auszug aus der rumänischen Rhapsodie Nummer 1, Konzert für Klavier und Orchester von 1953. Solist der Komponist selbst.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Sie hören das deutsche Programm von Radio Rumänien International. Es geht weiter mit einem Artikel von Ex Fidelux aus der Hermannstädter Zeitung in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen. Beim Festakt zum Jubiläum der rumänischen orthodoxen Metropolie von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa wurde ein neuer Kunstführer zur Kathedrale präsentiert. Mit der rumänischen orthodoxen Metropolie von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa und dem damit verbundenen Bischofssitz des Metropoliten Serafim wurde die mittelfränkische evangelisch geprägte Stadt Nürnberg zu einem Zentrum orthodoxer Spiritualität in Bayern und Deutschland. Die 1999 gekaufte Epiphaniaskirche in der Fürther Straße 166 wurde zu einer orthodoxen Kathedrale umgebaut und 2006 von dem damaligen rumänischen Patriarchen Theoktist und zahlreichen weiteren orthodoxen Hierarchen geweiht. Seit 1994 gibt es eine eigene rumänisch-orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa, mittlerweile mit zwei Bistümern, dem Erzbistum für Deutschland, Österreich und Luxemburg und dem Bistum Nordeuropa für Schweden, Norwegen und Dänemark. Diese Metropolie ist etwas Besonderes, entstand sie doch als Bistum auf Wunsch der Gläubigen. Diese, meist Exilrumänen aus der Zeit vor 1989, baten in einem Brief an das rumänische Patriarchat in Bukarest kurz nach der Wende von 1989 um die Gründung einer eigenen Diözese für die Diaspora im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen des Festakts zum 30-jährigen Jubiläum der rumänischen orthodoxen Metropolie von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa wurde nun auch ein neuer Kunstführer zu der ostkirchlich gestalteten Kathedrale des evangelischen Pfarrers und Publizist Dr. Jürgen Henkel aus dem Kunstverlag Josef Fink präsentiert unter dem Titel »Orthodoxe Bilderwelt in einer fränkischen Kirche«, die rumänische orthodoxe Kathedrale in Nürnberg. Verleger Josef Fink und Jürgen Henkel lancierten die 40 Seiten umfassende Broschüre, die die Geschichte der Metropolie und die Kathedrale mit vielen Bildern darstellt. Es ist der vierte Kunstführer, den der Theologe aus Selb beim Kunstverlag Josef Fink veröffentlicht, nach den Stadtführern über Hermannstadt, Sibiu, Schäßburg, Sighișoara und Temeswar, Timișoara. Jürgen Henkel machte deutlich, wir haben hier nicht jedes einzelne Fresko beschrieben, das geht bei der Menge an Bildern gar nicht, aber wir haben in Text und Bebilderung alles Wesentliche erläutert und auch Besonderheiten wie den ökumenischen Stammbaum Europas und die Darstellung der ökumenischen Märtyrer aufgegriffen, darunter Dietrich Bonhoeffer und Edith Stein. Die Broschüre ermöglicht es, sich diese Kirche umfassend zu erschließen. Henkel sieht in der Kathedrale auch eine Möglichkeit zur Begegnung mit der Orthodoxie. Wer diese Kirche in Nürnberg besucht, der kann in diesem Gotteshaus im ostkirchlich-byzantinischen Stil und bei den dort gefeierten Gottesdiensten tief eintauchen in die orthodoxe Spiritualität, Liturgie und Bilderwelt und eine Verkündigung des Evangelismus in Bildern erleben. Unser Kunstführer ist dabei hilfreich. Verleger Josef Fink freute sich über die neue gemeinsame Publikation aus seinem Verlag und er plauderte aus dem Nähkästchen. Die Zusammenarbeit mit Pfarrer Henkel ist immer wieder spannend, auch im Blick auf die Frage, liefert er das Manuskript rechtzeitig ab? Immer wieder hat er weitere Ideen. Wir freuen uns über die immer wieder schönen Ergebnisse dieser Zusammenarbeit, und die gemeinsam produzierten Kunstführer. Fink und Henkel übergaben die ersten Exemplare offiziell bei dem Festakt an Metropolit Serafim, Weihbischof Sofian von Kronstadt, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU, den frühere Leiter des kirchlichen Außenamts im rumänischen Patriarchat, Michael Tiza, und Professor Dr. Hermann Schönauer, den Vorsitzenden der Ökumenischen Gesellschaft Ex Fidelux, Deutsch-Rumänisches Institut für Theologie, Wissenschaft, Kultur und Dialog. Sie hörten einen Artikel von Ex Fidelux aus der Hermannstädter Zeitung.
Fi bine, nu vreau să mă pierd în lacrimi și cuvinte. Astăzi încă sper că dragostea învinge, da, da. Doar privirea ta îmi dă speranțe și învinge steama, da, de-a mă iubi pe mine. Nu vreau să te pierd, vreau să crezi în iubire, da.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Verdanken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.